Ich hoffe, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass wir einen richtigen Durchbruch hier erleben die nächste Zeit. Dass jeder Hauskreis, der hier Programm hat, noch mächtiger und stärkeres erleben darf wie wir. Dass eine Steigerung kommt, von Mal zu Mal immer mehr von der Gegenwart Gottes, seiner Präsenz und seinem Wirken in unserer Mitte. Amen. Amen. Sind wir mit Erwartung dabei? Ja. Halleluja. Ich bin mit Erwartung dabei. Ich weiß selber nicht genau, wie der Abend verlaufen wird, aber ich weiß eines. Der Herr ist hier, die Salbung ist hier und Gott möchte etwas tun in unserer Mitte. Halleluja. Ich lese uns aus dem Propheten Daniel im 1. Kapitel. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht. Und von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in allerlei Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe. Und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht von der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten des Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Daniel gab Gott Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum solltet ihr sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirket? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaria bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen, die ersten Vegetarier, und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen, das Aussehen der jungen Männer und die Tafelkost des Königs essen, von der dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinem Knecht, je nachdem, was du sehen wirst, und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte es sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort verklärst in unserer Mitte, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass du auch mich gebrauchst, da ein Segen zu sein, in Jesu heiligem Namen. Das Thema heute, oder der Hauptbereich des Themas sollte eigentlich sein, die ungläubige Welt, die gottlose Welt und der einen göttlichen Unterschied macht, der Elia. Ich hatte aber diese Predigt schon vorbereitet und deshalb nehme ich einfach den Daniel, der einen Unterschied macht in dieser Welt, in der damaligen gottlosen Welt. War einer von den Juden, die weggeführt wurden, weil Jerusalem eingenommen wurde. Es wurde eingenommen, weil sie ungehorsam waren und weil sie die Gnade Gottes immer wieder verwirkt hatten und nicht respektiert hatten. Gott hat ihnen immer wieder gesagt, kehrt um zu mir, wer sich außen ergibt vor den Chaldäern, vor dem König Babylon, den werde ich erretten, den werde ich Gnade zeigen. Und Israel war stur und ging nicht darauf ein. Immer wieder haben sie das abgewehrt, was Gott gesagt hat, immer wieder die Warnungen Gottes nicht respektiert. Und so kam es, dass sie in die Gefangenschaft kamen. Jerusalem wurde zerstört. Und einer dieser Gefangenen, das war der Daniel und seine Freunde. Und der König, der hatte Pläne. Er wollte in seiner Nähe eigentlich nur Leute von einem besonderen Aussehen, von einem bestimmten Charakter, von einer gewissen Bildung. Und diese Leute sollten seine Diener sein, von königlichem Geschlecht. Sie waren nicht von der Welt, aber sie waren in der Welt. Und die von königlichem Geschlecht, das sind wir eigentlich alle. Durch Jesus Christus sind wir von königlichem Geschlecht und wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sollten nicht von dieser Welt sein. Und der Daniel, der wurde herausgefordert. Er sollte sich der Speise und der Vorbereitung in diesem Königshof sollte er sich unterordnen. Und wir als Christen, wir sind oft gefragt, wenn wir in dieser Welt sind, ob wir uns nicht unterordnen möchten. Und die Welt hat ihre eigenen Regeln und Vorstellungen. Aber die stimmen nicht immer mit Jesus Christus und seinem Wort überein. Amen. Und ganz besonders, wenn du in Position bist, wo du Verantwortung hast vor Menschen, ich denke zum Beispiel an den Uwe und an die Andrea, da kommt der Feind auch und versucht es dann. Und versucht dich irgendwie angepasst zu machen. Und der Feind freut sich darüber, wenn wir angepasst sind. Weil wenn wir angepasst sind, dann verlieren wir unsere innere Sicherheit. Wir verlieren das, was wir vom Wort Gottes anvertraut bekommen haben. Und dann wird der Feind kommen und wird uns andere Namen geben. Und so ist es dann auch geschehen. Und Daniel heißt es, dass er umbenannt wurde in Belsasar. Daniel heißt auf Deutsch, Gott ist mein Richter. Halleluja. Es ist egal, an welchem Ort das wir sind, ob wir uns finden wie in Babylon, ob wir uns finden wie in der Corona-Krise, irgendwie an fremde Orte versetzt. Unser Gott ist unser Richter und unser Richter schafft uns Gerechtigkeit. Amen. Glaubt ihr das? Unser Gott tritt für uns ein und er ist auch für Daniel eingetreten. Halleluja. Und hat ihm Recht verschafft. Und Gott hat es gewirkt, dass er sich nicht anpassen musste, dass er nicht die Speise des Königs essen musste und dessen Getränk, den Wein und Alkohol, sondern der Daniel durfte als Ausnahme mit seinen Freunden durchgehen. Sie haben gesagt, gib uns doch 10 Tage eine Chance. Und in diesen 10 Tagen wird sich zeigen, zu wem das Gott steht. Und Gott ist zu Daniel gestanden. Gott war sein Richter. Halleluja. Und wenn du dich ungerecht behandelt fühlst in dieser Welt, wenn du durch Schwierigkeiten hindurchgehst, wo du einen Richter brauchst, dann wende dich an Jesus. Denn er versteht zu allen Zeiten und in allen Umständen, dir zu helfen und deine Situation. Das finde ich einfach fantastisch. Also Daniel heißt Richter, Gott ist mein Richter. Und Belshazzar heißt, Herr, schütze den König. Das war weltlich zu verstehen. Und der damalige König, der stand eigentlich für nichts Gutes. Diese Könige, die standen für Grausamkeit, die standen für Herrschaft und Herrschsucht. Die standen dafür, ihren eigenen Willen zu tun, nicht nach Gott zu fragen. Und den sollte der Daniel durch seinen Namen beschützen. Das sollte sein Name ausdrücken, sein neuer. Und ich glaube, wenn wir in der Welt sind, dann versucht die Welt uns einen Stempel aufzusetzen. Wenn sie uns kriegt durch Angepasstheit, dann wird sie uns einen Stempel aufsetzen, hundertprozentig. Egal wo du bist, ob du studierst oder ob du auf der Arbeit bist oder wo auch immer. Der Feind versucht dich zu stigmatisieren. Und er versucht dir einen Namen zu geben, den du nicht hast und den du eigentlich auch nicht brauchst. Halleluja. Anania heißt, Gott ist Gnade. Und das gefällt mir so. Diese Jungs, die haben Gnade gekriegt, auch im fremden Land, auch in Gefangenschaft, auch unter schwierigen Umständen, auch in Corona-Krisenzeiten dürfen wir wissen, Gott ist Gnade. Halleluja. Und er hat auch Gnade für uns und er hat auch Gnade für die Menschen hier. Ich glaube nicht, dass Gott ein Wohlgefallen daran hat, dass Dinge schieflaufen, dass Menschen sterben und dass Verderben da ist. Es ist doch nicht der Wille Gottes. Davon bin ich überzeugt. Solche Seuchen, die kommen und es ist immer wieder der Mensch, der selber daran schuld ist, mit seinem Ungehorsam, dass er Gott herausfordert, dass er sich nicht um Gott schert. Wir Menschen in unserer Gesellschaft, wenn wir von Gericht reden würden, jetzt in diesem Moment, dann würden wir alle hier sagen müssen, wir haben das Gericht verdient und keine Gnade. Wie haben wir denn gelebt und wie leben wir denn? Du brauchst dir bloß das Kinderprogramm anschauen, was für okkulter Dreck das da schon freigesetzt ist. Wenn du ins Fernsehprogramm reinschaust, dann kannst du dir grausen. Wenn du in die Zeitung schaust, dann kannst du dir schlecht werden. Lügen, Lügen, Lügen. Ohne Ende. Was haben wir uns denn um Gott geschert? Was war uns das denn wirklich wert? Auch uns als Christen. Wir haben wir oft doch versagt, wenn wir die Not der Welt gesehen haben und haben es einfach akzeptiert. Und haben uns damit abgefunden. An die Nachrichten kann man sich so gewöhnen. Da kannst du dann gar nichts mehr ausmachen, wenn in Amerika 100.000 krank sind oder sterben. Oder in Italien. Berührt uns das noch? Ich glaube, das ist eine gute Zeit, wo wir uns fragen können als Christen, wo ist unser Herz? Berührt uns das, wenn wir diese Not dieser Welt sehen, durch diese Krise hervorgebracht? Wenn wir sehen, wie viele Menschen das da sterben und leiden? Mann, oh Mann, das hat mich die erste Zeit auch nicht so stark berührt. Ich habe mir gedacht, das ist so weit weg. Und dann kamen die Corona-Toten zu uns ins Altenheim, 6 Kilometer von mir entfernt. Meine Arbeitskollegin war dann infiziert. Und da wusste ich, Mensch, das ist surreal. Da gibt es kein Ausweichen. Das kann jeden betreffen. Das kann uns überall treffen. Aber Gott ist Gnade. Halleluja. Anania heißt, Gott ist Gnade. Es ist ein Wortspiel auch aus Jahwe und aus gnädig sein, Anania. Unter anderem auch Johannes heißt, Gott ist gnädig. So heißt mein Sohn unter anderem. Gott ist gnädig, dessen sind wir sicher. Das dürfen wir glauben und wissen und das können wir heute auch mit nach Hause nehmen. Unser Gott ist gnädig. Preist den Herrn. Und haben sie ihm den Namen gegeben, Schadrach. Und das heißt übersetzt, ich habe Angst vor Gott. Wenn wir Angst haben vor Gott, dann stimmt in unserem Leben was nicht. Dann sind wir irgendwelche Sünden, die nicht standhalten können vor Gott. Adam und Eva, die hatten Angst vor Gott, wo sie nie Angst hatten vorher. Aber als sie gesündigt hatten, als sie ihren eigenen Weg gegangen sind, dann kam die Angst in ihr Leben. Und Angst ist Verderben. Angst lähmt uns, Angst schwächt uns, Angst macht uns zu Ungläubigen, Angst macht uns zu Menschen, die gegen Gott rebellieren, die ihn verantwortlich machen, die nicht mehr klar sehen. Wenn du Angst hast in deinem Leben, dann läuft was absolut schief. Dann hast du auch kein Vertrauen und dann erwartest du nur Schlechtes. Angst macht dich kaputt. Es macht deine Seele und deine Nerven kaputt. Und Michael, er hieß, wer ist wie Gott? Halleluja. In der Gefangenschaft konnte er sagen, wer ist wie mein Gott? Wer ist vergleichbar mit dem Gott, der uns zwar aus Jerusalem herausgeführt hat, der uns in die Gefangenschaft gebracht hat, aber er hat uns nie verlassen. Er ist immer noch da. Er begleitet uns. Ihm ist keiner zu vergleichen. Wir sind zwar in einer gottlosen Welt und die Welt, die zerrt an uns und die versucht, uns in ihre Wege zu führen. Aber wir wissen eines, unser Gott ist hier. Er verlässt uns nicht. Ob wir durch gute oder schlechte Zeiten gehen, unser Gott ist treu. Er ist bei uns. Stell dir mal vor, es hat jemand diesen Namen. Wer ist wie Gott? Das ist doch einzigartig. Er läuft durchs Leben und du rufst ihn und sagst, hey, wer ist wie Gott? Und er kommt dann daher, weil er es weiß. Weiß den Herrn. Das ist das, wo Gott uns einen Namen gibt und auch diesen Mann einen Namen gegeben hat. Und ich bin sicher, dass Gott dir einen Namen gegeben hat. Du weißt ihn vielleicht nicht und hast nie danach gefragt oder dir nie Gedanken gemacht. Aber Gott hat einen neuen Namen für dich. Er hat zu dem Petrus gesagt, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Er hat ihn zum Felsen gemacht. Und der Petrus war ein Verräter, er war ein Feigling. Er hatte Angst. Und es kam nicht darauf an, dass er in der Angst stecken geblieben wäre. Er hat gesündigt, er hat Fehler gemacht. Aber Gott hat ihn ganz neu gesehen, hat ihn als einen Felsen gesehen. Er hat etwas in ihm gesehen, was kein Mensch zu sehen vermochte. Und Gott sieht auch in dir Dinge, die kein anderer Mensch sehen kann. Fähigkeiten und Talente, Berufung, die auf deinem Leben ruht. Halleluja. Und das ist das, wo Gott ansetzen möchte und wo er etwas draus machen möchte. Er möchte dich zum Felsen machen. Da, wo du vielleicht versagt hast, da, wo du Fehler gehabt hast, da, wo du schwach gewesen bist, da bleiben wir heute nicht stehen, sondern wir gehen weiter mit Jesus Christus. Auch in der Corona-Zeit, wo wir vielleicht versagt haben. Es ist nicht das Wesentliche. Viele haben Angst gehabt. Und viele wurden von dieser Angst geprägt ein Stück weit. Und wurden von dieser Angst überwältigt. Aber heute habe ich eine gute Nachricht. Jesus Christus macht uns alle frei. Und wir müssen hier nicht stehen bleiben, sondern wir gehen weiter mit Gott. Weil er gnädig ist, weil er frei macht von Angst und Gebundenheit. Er macht uns frei von dem Blick auf Corona. Er macht uns frei, dass wir auf ihn schauen. Denn er ist mächtiger als alle Seuchen, als alle Krankheiten, als alles, was uns angreift. Und er ist in Kontrolle. Glaubt ihr das? Ich bin davon überzeugt. Jesus ist in Kontrolle. Wer ist wie Gott? Dann hat man ihm den Namen gegeben, ich bin verachtungswürdig. Das heißt übersetzt, Mesach, ich bin verachtungswürdig. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du bei so einem Namen stecken bleibst, den die Welt dir gibt, dann wirst du davon geprägt. Namen haben Kraft, Namen haben Power, Namen haben etwas, was dich trifft, ganz tief in deiner Seele. Und wenn jemand zu dir sagt, du bist verachtungswürdig, dann trifft dich das, dann verletzt dich das. Verachtung kann sich in vielerlei Formen ausdrücken. Verachtung kann sich auch durch Gleichgültigkeit ausdrücken. Auch wir sind hier als Christen gefragt, dass wir einander schätzen und dass wir einander achten und ehren. Ist es doch so, dass wenn man manchmal im Gottesdienst kommt und man begrüßt jemanden, dann denkt sich derjenige, oh, hoffentlich kommt er mir nicht zu nahe. Ich habe schon 40 Freunde, 500 Facebook-Anhänger und dann will ich mit dem möglichst nichts zu tun haben. Und dann ist man so innerlich verschlossen, denkt sich, hoffentlich habe ich jetzt mit dem nichts zu tun. Aber in Wirklichkeit sollte es doch so sein, dass wir fähig sind, einander zu grüßen, ohne irgendetwas Negatives darüber zu denken. Einander zu respektieren und einander anzunehmen. Das ist das Wesen, das Jesus hatte und das Jesus gelebt hat. Und so seid ihr alle wichtig vor Gott. Jeder Einzelne, der hier ist. Und jeder Einzelne, der hier ist, ist von Gott geliebt. Und wenn ich dann reinkomme in die Gemeinde, dann sehe ich nicht irgendeinen Fremden, der irgendwas will, sondern ich grüße euch in Jesu Namen, weil ich euch liebe, weil ihr meine Geschwister seid oft. Weil wir zusammengehören. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde. Wir sind berufen von Gott. Preist den Herrn. Also wir sind nicht verachtungswürdig, sondern wir sind Angenommene. Asaria heißt, Gott hat geholfen. Das ist auch ein klasse Name. Gott hat geholfen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott seine Hand über uns gehabt? In wie viel Not und Bewahrung hat er uns doch durchgebracht? Ich war letztes Jahr in Afrika und ich habe das mal in der letzten Predigt erwähnt. Ich war in Todesgefahr. Immer und immer wieder. Es gab Fahrer auf der Straße, die ohne Führerschein unterwegs sind, die die Verkehrsregeln nicht kennen, die überholen, wann sie Lust haben, damit man die Gefahr weg ist. Und ich habe mehrmals erlebt, dass ich fast zusammengefahren worden wäre. Und ich habe dann nach Hause telefoniert oder habe besser gesagt, WhatsApp geschrieben und gesagt, Renate, ich brauche dich einfach. Ich will ja wieder zurückkommen. Ich bin jetzt in der Mission, aber ich will ja wieder lebendig heimkommen. Und ich habe keine Lust, da in irgendein Auto reingequetscht zu werden. Mein Kopf war auf der anderen Seite, der Arm nach links, der Fuß nach rechts. Da stehe ich überhaupt nicht drauf auf solche Abenteuer. Und preis den Herrn, wir sind oftmals knapp dem Unfall entkommen. Und Gott hat mich wieder heil heimgebracht. Preis den Herrn, Halleluja. Er ist wirklich wunderbar. Er hat geholfen. Und das ist das, was heute noch zählt. Egal welche Not das wir haben, Gott möchte uns helfen. Das ist sein Wesen und das ist seine Art. Und deshalb ist er in dieser Welt immer noch als Helfer unterwegs und auch als Heiler. Er sieht unser Herz und er ist für uns, absolut für uns. Halleluja. Und dann hat man ihm den Namen gegeben, Sklave von Neko. Abednego heißt Sklave von Neko. Quasi der Diener, der Götzendiener, der Diener von Neko. So haben wir ihn umbenannt. Und wisst ihr, das ist eigentlich eine Demütigung. Wenn du Leute hast, die dir dienen sollen, die bei dir als Arbeiter reinkommen sollen, zum Beispiel beim Stefan in seiner Firma, und der Stefan wird die alle demütigen. Wird sagen, den gebe ich einen Namen, der kann nichts, den gebe ich einen Namen, der weiß nichts, den gebe ich einen Namen, der kommt zu spät, den gebe ich einen Namen, den mag ich nicht. Und wenn du lauter solche dann in deiner Firma drin hast, dann würde der Stefan immer, wenn er einen sieht, an irgendetwas denken. Den mag ich nicht, den kenne ich nicht, den will ich nicht. Das ist von einem Chef runter, was ganz schön demütigend, wenn dich dein Chef so sieht. Und ich sage es uns ganz ehrlich, manchmal da müssen die Chefs auch Dinge sehen an Leuten, die ihnen nicht gefallen. Und Verhaltensweisen, Charakterzüge oder einfach nur Unfähigkeit. Und dann ist so mancher Chef geneigt dazu, auch bestimmten Leuten einen Namen zu geben. Aber wir machen das als Christen natürlich nicht, Stefan, ne? Ja, Angst erzeugt Lähmung und Unsicherheit und Verzweiflung. Und Schadrach heißt, ich habe Angst. Und Angst hatten auch viele in der Bibel. Auch da gibt es immer wieder Beispiele, wo Leute Angst haben. Und deshalb ist es nicht unmöglich, dass wir auch Angst haben dürfen. Es gibt Situationen, da wo auch ich sagen muss, da fürchte ich mich. Die treffen mich einfach, die machen mich unsicher. Da weiß ich den Ausgang nicht. Und so wird Angst uns auch ein Stück weit immer begleiten in unserem Leben. Aber Angst soll niemals dominieren. Amen. Der Jonah, der hatte Angst. Er sollte nach Ninive. Das hat ihm zum einen charakterlich überhaupt nicht gefallen. Zum anderen hat er gewusst, wenn ich jetzt nach Ninive gehe, dann macht Gott jetzt noch was und die bekehren sich. Das gefällt mir gleich zweimal nicht. Und drittens haben wir jetzt in Ninive lauter so Leute, von denen habe ich gehört, die sind nicht ganz koscher. Das sind solche Brutalis. Wenn ich da hingehe, wer weiß, was mir da passiert. Und darum ist er einen Umweg gegangen. Dann kam Gott zu Gideon und da hat er schon den nächsten Angsthasen gehabt. Und Gott sagt zu ihm, weißt du was? Du sollst Israels Befreier sein. Mit dir bin ich. Ich werde dich ausrüsten und gebrauchen. Du starker Held. Und der Gideon hat geschlottert mit den Knie und hat sich gedacht, ich soll ein starker Held sein. Ich soll etwas für Gott tun. Unmöglich. Ich muss doch mich verwechseln. Aber Gott verwechselt uns nie. Er weiß ganz genau, was in uns steckt. Manchmal denken wir von unseren Gaben und Fähigkeiten her nicht groß von uns. Aber Gott denkt groß von uns. Er sieht in uns Potenzial. Und er möchte dieses Potenzial fördern und zum Durchbruch bringen. Und ich glaube, dass diese Tage von Corona nicht umsonst sind. Gott hat uns ein bisschen zur Ruhe gebracht und uns ein wenig runtergefahren. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, in diesen Tagen dieses Potenzial, das in uns ist, auch zu nutzen. Wir haben die Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Gott zu bitten, dass er uns Chancen gibt, mit Menschen zu sprechen. Dass er uns Möglichkeiten gibt, Wertschätzung zu zeigen. Es gibt so viele Arten und Möglichkeiten zu evangelisieren. Ich möchte nur eine einzige anführen. Die Verkäuferinnen arbeiten sehr, sehr schwer. Und letztes Jahr zu Weihnachten habe ich den Eindruck gehabt, ich mache eine Kalenderaktion. Und da habe ich wertvolle Kalender bestellt, die auch den Inhalt haben, wenn man zu Jesus Christus kommen kann. Und dann habe ich sie in der Netto-Filiale abgegeben. Und habe gesagt, das ist für euch, weil ihr das ganze Jahr für uns da seid. Da gab es noch gar kein Corona. Dann hat die Verkäuferin sich so gefreut, das war für mich ganz ungewöhnlich. Außergewöhnlich hat die sich gefreut. Das hat die getroffen wie ein Blitz, das hat sie noch nie erlebt, sowas. Und da sage ich mal, es ist eine Möglichkeit zu evangelisieren, es gibt noch viele andere, Hausarztpraxen und so weiter, da ging es dann weiter. Und auch ERB haben die Möglichkeiten, dass wir uns was einfallen lassen. Gott hat uns doch einen kreativen Geist gegeben, dass wir ihn bitten, dass er uns zeigen soll, wie wir Menschen erreichen können. Und dann wird es wieder anders, wenn du zum Hausarzt gehst oder zum Zahnarzt oder zum Friseur. Wenn du eine Idee hast und eine Idee mit reinbringst, dann kannst du jemanden berühren. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte, auch in der Corona-Zeit. Er möchte Menschen berühren, er möchte Menschen erretten. Das ist mir wichtig und das soll euch wichtig sein. Dass wir Möglichkeiten finden, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen zu Jesus finden. Und es gibt Menschen, die sind viel, viel offener jetzt. Die sind viel, viel leichter zu erreichen jetzt. Das ist auch eine Gnadenzeit. Diese Zeit der Probleme ist auch eine Zeit der Gnade. Und wenn wir so dran denken, dass dieser Mann, der Mesach, er hieß, ich bin verachtungswürdig. Er ist würdig der Verachtung. Das ist sowas von Schlimmes. Und das sollten wir Christen in unserem Herzen nicht tragen. Verachtung. Ich habe es Gott schon ein bisschen angesprochen, aber Verachtung gab es immer wieder im Leib Christi. Und es gibt auch heutzutage leider in vielen Ländern immer noch ethnische Unterschiede, wo einige von Christen in Gemeinden die anderen nicht dulden, ihnen nicht den Platz im Leben geben wollen. Und solche Zeiten gab es schon immer, auch bei Jesus. Da kamen die Samariter und die Samariter, die waren diejenigen, die unbeliebt waren. Mit ihnen wollte keiner was zu tun haben von den Juden. Die wollten sie fern sich halten. Und heute ist es vielleicht auch so mit den Corona-Kranken. Können wir zu so einem Menschen noch hingehen, wenn wir wissen, dass er infiziert ist? Was hätte Jesus gemacht? Wie wäre Jesus mit den Leuten umgegangen? Dann haben wir uns das schon mal gefragt. Was hatte Jesus gemacht? Jesus ging zu den Leprakranken hin und hat sich nicht geschämt und hatte keinen Infektionsschutz, keine Immunisierung, keine Impfungen empfangen, überhaupt nichts. Aber er hatte den Geist des Herrn. Er hatte die Salbung Gottes und er wusste vom Heiligen Geist her, zu wem er hin soll und zu wem er nicht hin soll. Und Gott, der Vater, hat ihn zu den richtigen Leuten geführt. Halleluja. Es ist für uns nicht leicht. Man weiß, dass jemand krank ist und infektiös. Und es ist auch nicht vermessen, wenn man dann sagt, Mensch, ich will jetzt da was machen, ich will jetzt da was ändern. Nee, es ist dran zu beten. Es ist dran, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und diese Menschen nicht zu verachten, das ist das Allerwichtigste. Egal, was der Mensch hat, egal, aus welcher Ecke das er kommt, wir haben niemanden zu verachten, sondern wir haben die Leute zu lieben in der Liebe Jesu. Halleluja. Ich möchte jetzt langsam zum Ende kommen. Und ich möchte dich fragen, wo du stehst. Ob du vielleicht in deinem Herzen immer wieder hörst, was du für ein Versager bist, was du für ein Angeklagter bist vom Teufel, wo er dir immer wieder deine Schwächen vorhält. wurde ich immer daran erinnert, dass du derjenige bist, der vor Gott nicht bestehen kann. Der immer wieder weismachen will, ach, du bist doch so gering, du hast doch so viele Fehler, du hast doch so viele Sünden. Du kannst doch gar nicht ins Gebet kommen. Was willst du denn? Was willst du denn in der Gemeinde? Wie willst du denn zu Jesus stehen? Wenn du dich immer wieder voller Sorgen machst, wenn du immer wieder an die Probleme denkst und Schwierigkeiten des Lebens und Alltags, wenn du nicht frei bist innerlich, dann ist heute deine Stunde, dass wir für dich beten. Wenn du weißt, dass du dran bist heute, dass Gott dich heute freisetzen will, dass Gott dir heute einen neuen Namen geben will, den Namen des Geliebten, den Namen dessen, der für dich gestorben ist, den Namen dessen, der sein Blut für dich gegeben hat. Du bist wertvoll und wichtig für Gott. Und was der Feind dir einreden will und den Namen, den er dir geben will, der ist ohne Bedeutung. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir machen den Unterschied. Unsere Gebete verändern unsere ganze Nation, unser ganzes Land. In diesen Tagen, wo wir gebetet und gefastet haben, da bin ich sicher, dass etwas freigesetzt wurde für Deutschland und für die Leider von Deutschland. Dass etwas freigesetzt worden von der Weisheit des lebendigen Gottes. Da ist Einfluss genommen worden. Ich bin sicher, dass unsere Gebete voller Macht sind, wie zu den Tagen Elias. Wenn wir im Glauben beten, dann werden wir Veränderung sehen. Und zwar in gewaltiger Weise. Halleluja. So ist es nicht wichtig, was der Feind aus uns machen will oder gemacht hat in der Vergangenheit. Sondern es ist wichtig, was Jesus aus uns machen will. Er will uns einen neuen Namen geben. Er liebt uns und er wertschätzt uns. Wenn du weißt, dass du Gebet brauchst heute, dann steh einfach auf. Wenn du weißt, du bist von Angst geprägt gewesen, dann steh einfach auf und empfang dieses Gebet der Vollmacht und der Kraft und der Veränderung. Wenn du weißt, dass du betroffen bist, wenn du dich verächtlich gefühlt hast, wertlos, dann sage ich dir heute, du bist wertvoll in Jesu Christi Augen. Du bist geliebt, du bist angenommen. Jesus hat sein Leben gegeben für dich.